NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. April 1775. Der Geburtstag des britischen Malers William Turner.
Wir fuhren die Küste entlang nach Burke Island.
Die Seeleute kennen ihn schon, den Reisenden aus London, den man nie ohne sein Notizheft antrifft. Er wird beobachtet vom Journalisten Cyrus Redding.
Das Meer hatte jenes schmutzig trübe Aussehen, das einem schweren Sturm vorausgeht.
Wer nicht unbedingt an Deck sein muss, verkriecht sich irgendwo im Bauch des Schiffes.
Der Künstler dagegen genoss die Szene. Er saß im Heck und beobachtete konzentriert das wilde Meer. Von uns wurden zwei Leute seekrank. Er hatte überhaupt keine Angst.
Es stört ihn nicht, nass zu werden bis auf die Haut. Der Sturm fasziniert ihn.
Wir erreichten Burke Island und es gelang uns, an Land zu kommen. Die ganze Zeit über sagte Turner kein Wort. Er blickte übers Meer und während das Essen vorbereitet wurde, kletterte er mit Papier und Bleistift auf die Felsen und schien mehr zu schreiben als zu zeichnen. Wie immer er das hinbekommen hat, bei dem heftigen Wind.
Die Landschaftsmalerei war das, was Turner immer und primär interessiert hat. Also sie war sein Anliegen von Kindesbeinen an und sein Bestreben das ganze Leben hinweg war, die Landschaftsmalerei aufzuwerten.
Die Kunsthistorikerin und Turner-Expertin Judith Klaus.
Er muss unglaublich gebildet gewesen sein und belesen. Ein wissbegieriger Künstler, der alle Einflüsse aufgesogen hat, die sich ihm boten und der eben ja in den Sommermonaten in der Regel gereist ist.
Immer wieder zieht es William Turner in die Ferne, ans Meer, in die damals noch unzugänglichen Alpenregionen. Er reist nach Frankreich, Belgien, Italien, nach Rom, Venedig und Neapel. Er fährt am Rhein entlang, nach Berlin. Dort interessieren ihn die Bauten von Schinkel. Er beobachtet die Natur nicht aus sicherer Entfernung. Er setzt sich ihr aus. Erfahrungen, die seine Bilder dem Betrachter weitergeben wollen. Man fühlt sich in einen Prozess hineingezogen.
Ich male nicht, um verstanden zu werden, sondern weil ich zeigen will, was da passiert.
Zum Beispiel auch die Überfahrt von Dover nach Calais. Das hat er einmal kommentiert mit, hab es überlebt.
Beinahe gekentert.
Er unternimmt halsbrecherische Abenteuer, riskiert Kopf und Kragen, um den Naturgewalten so nah zu sein wie möglich. Immer aufs Neue ein Experiment. Wird es gelingen, das Erlebte, das Erfahrene aufs Papier, auf die Leinwand zu bringen? Welche Techniken braucht es? Welche Erfahrung, die sich dann künstlerisch umsetzen lässt, fehlt noch? Nach und nach bricht er mit allen Traditionen.
Da hat ja auch der Kunsthistoriker seine liebe Mühe und Not, eine ordentliche Bildbeschreibung zu machen.
Turner etabliert sich mit Werken, die dem Zeitgeschmack zunächst genau entsprechen. Er braucht die Anerkennung und den Erfolg, um sich dann mehr und mehr auf sein eigenes zu besinnen. Das Gemälde Fischer zur See ist eine romantische Darstellung eines bewegten Meeres im Mondschein. Die Fischer mit einer Laterne im schaukelnden Boot. Ein Meisterwerk.
Da war der junge Mann 21.
Und längst kein Anfänger mehr. William Turner wird am 23. April 1775 in London geboren, im geschäftigen Stadtteil Covent Garden, dicht am Themseufer. Der Junge hat Lust, die Wellen zu beobachten, die Regentropfen, die in den Fluss fallen, die Lichtreflexe, wenn die Sonne scheint. Er zeichnet, was er sieht. Sein Vater ist Barbier und Perückenmacher und erlaubt dem Sohn, seine Zeichnungen im Laden auszustellen. Die Kundschaft weiß das zu schätzen. Der Junge erledigt auch kleinere Aufträge und verdient Geld damit.
Wenn man sich schon den Bart hat machen lassen, konnte man auch noch zur Kunst rübergehen.
Der 14-Jährige wird für kurze Zeit im Zeichenbüro des Architekten Thomas Hardwick beschäftigt. Der Architekt erkennt die besondere Begabung des Jungen und rät dem Vater, ihm eine künstlerische Ausbildung zu ermöglichen.
Er ist zu clever und fantasiebegabt, um durch eine ernste Wissenschaft geknebelt zu werden.
Dem Vater kommen Zweifel. Sein Sohn, ein Künstler? Wird er mit Bildern den Lebensunterhalt verdienen? Mit seiner Frau kann er sich nicht mehr besprechen. Williams Mutter ist psychisch krank und lebt in einem Pflegeheim. Doch während der Vater Bärte stutzt und Haare schneidet, besteht der Sohn die Aufnahmeprüfung an der Royal Academy. Bereits im Jahr darauf präsentiert sie in ihrer Jahresausstellung ein Bild des jungen Künstlers, ein Aquarell. Turner wird mit 24 Jahren Akademiemitglied und erhält später eine Professur.
Und damit war er in Amt und Würden angekommen. Im Alter von 29 ein gemachter Mann, auch finanziell. Das heißt, dieser vermeintlich so wenig gesellschaftsfähige Turner hat es durchaus gewusst, wie man seine Strippen zieht.
Eine eigene Galerie macht ihn unabhängig vom Akademiebetrieb. Nachdem 1804 die Mutter gestorben ist, kümmert sich der Vater um den Haushalt des erfolgsverwöhnten Sohnes. Er besorgt die Materialien, zieht die Leinwände auf, grundiert sie. In den Sommermonaten, während der Sohn auf Reisen ist, führt er Kunstfreunde und mögliche Käufer durch die Galerie.
Es muss auch eine gute Chemie einfach gegeben haben zwischen den beiden. Wieso Turner nie verheiratet war? Ich habe mal eine Anekdote gelesen, dass er mal unglücklich als junger Mann verliebt gewesen ist und daraufhin quasi ein gebrochenes Verhältnis zu den Frauen hatte. Er hatte zwei uneheliche Töchter, höchstwahrscheinlich. Ganz klar ist das nicht.
Ein eigenwilliger Mensch, wortkarg, in sich gekehrt, wohl auch schroff, wenn ihm einer dumm kommt. In späteren Jahren zieht er sich immer mehr zurück. Im Alter keine Reisen mehr. Er wertet die Skizzen aus, die er Sommer für Sommer gemacht hat. Seine Malweise erstaunt die Zeitgenossen. Je älter er wird, desto mehr. Kontroversen entzünden sich an seinen Motiven, seiner Technik.
Es geht vielmehr darum eigentlich, wie die Farbe auf die Leinwand gebracht ist, welche Farben das sind. Es wurde teilweise gar nicht fein detailliert mit dem Pinsel gemalt, sondern es wurde gespachtelt. Also Turner ist auch mit den Händen in die Malerei, in die Farbschicht hineingegangen, mit dem Pinselrücken. Also der hat gekratzt und geschabt und gespachtelt. Und so sehen die Gemälde eben auch aus.
Karikaturen zeigen den Maler mit Eimer und Lappen, wie er ein Gemälde traktiert, als müsste es abgeschrubbt werden.
Es geht im Spätwerk weniger um die Landschaft an und für sich, sondern eigentlich darum, welche Lichtsituationen finden wir vor, welches Wetter. Ist die Luft gerade schwül? Ist so eine Art Dunst in der Luft? Es ist ein Spiel mit der Atmosphäre, mit dem, was zwischen dem Auge des Betrachters liegt und dem Objekt. Aber diese Gemälde bestehen im Grunde aus Licht, Luft und Farbe.
Einer der wenigen, denen er vertraut, beschreibt den Freund.
Sein Leben hatte Teil am Charakter seiner Werke. Es war mysteriös und nichts schien ihm solche Freude zu bereiten, als andere zu verblüffen und vor Rätsel zu stellen. Wenn er etwas zu erklären begann, brach er mittendrin ab, zwinkerte und schien sagen zu wollen, »Verstehe es, wenn du kannst.«
Seine erstaunten Besucher führt Turner in einen abgedunkelten Raum und lässt sie dort allein. Auge und Gemüt, so argumentiert der Künstler, müssten erst zur Ruhe kommen, sich gleichsam neutralisieren, bevor sie die Schönheit seiner Malerei würdigen können. Wer es geschafft hat, zu ihm vorzudringen, berichtet, der Künstler male an mehreren Bildern gleichzeitig. Man könnte den Eindruck haben, ein einziges Bild verteile sich auf drei Leinwände.
Man hat sich auch mokiert darüber, dass er so viel mit gelber Farbe gearbeitet hat. Meinte dann, er muss irgendwie mit dem gelben Zwerg im Verbund gewesen sein, wer auch immer mit dieser gelbe Zwerg gewesen ist, aber es ist irgendwas halb Alchemistisches.
Der Kunstkenner und Zeitgenosse John Ruskin setzt sich vorbehaltlos für Turner und seine Malweise ein.
Ohne Rätselhaftigkeit kommt die Kunst nicht aus.
Ein Blinder, dem plötzlich die Sehkraft wiedergegeben würde, könne sich so fühlen wie die Betrachter von Turners Bildern. Das unschuldige Auge, sagt Ruskin,
the innocence of the eye,
sieht Farben und Formen, noch bevor es ihre Bedeutung kennt. Seine Landschaftsmalerei weist über die Zeit weit hinaus. Sie wird als Vorläufer des Impressionismus gesehen. Es zeigen sich Bezüge zum Expressionismus. In manchen Bildern lassen sich surreale Elemente ausmachen, ohne dass dieser Maler durch solche Zuweisungen ganz zu fassen wäre. Die späteren Bilder, die von 1840 an entstehen und nicht mehr auf Verkäuflichkeit abzielen, eröffnen dem Auge bei aufmerksamer Betrachtung neue Erfahrungen. Keine Gegenständlichkeit mehr, kein Horizont, der eine geografische Verortung möglich machen würde. Licht und Farbklänge feiern Triumphe. Man fühlt sich hineingezogen in ein dynamisches Geschehen. Die Farbe selbst als das Erlebnis von Natur.
Er hat ja nie in der freien Natur gearbeitet, sondern immer im Atelier. Auch die meisten seiner Aquarelle sind nicht etwa in der Natur entstanden, sondern im Atelier, also nachträglich. Er muss sehr schnell gearbeitet haben. Er hat wahrscheinlich mehrere Staffeleien und dann eben darauf auch Leinwände gleichzeitig aufgestellt gehabt. Und hat dann da, und ich stelle mir das wirklich so ein bisschen vor, wie so ein Berserker geschuftet. Der hat sich nicht geschont und der wollte es aber auch wissen. Also der hat viel ausprobiert und hat experimentiert.
Das Heftige und das Zarte. Er wendet das Prinzip der Aquarellmalerei auch an, wenn es Ölgemälde zu gestalten gilt. Schicht um Schicht in feinsten Nuancen. Wie Schleier legen sich die Farbschichten übereinander. Transparent und duftig.
Atmosphäre ist mein Stil.
Die Kunsthistorikerin Judith Klaus.
Das ist so ein Gemälde, wo man sich so drin verlieren kann. Man braucht jetzt nichts groß an intellektueller Belehrung dazu, sondern man kann tatsächlich einfach schauen und staunen.
Beim Betrachten dieser Bilder versinken, wie der Maler beim Betrachten der Natur versunken ist.
Das sind Farbspiele und atmosphärische Stimmungen, die einfach ganz wunderbar sind.
Nach Turners Tod 1851 finden sich in seinem Atelier tausende Skizzen, Zeichnungen und Aquarelle und hunderte Gemälde. Auf dem Kontinent wird seine Malerei zunächst missbilligend wahrgenommen. Das ändert sich erst, als mit den Impressionisten von Paris ausgehend ein neues Kunstverständnis entsteht. Der Kunsthistoriker Théophile Thoré schreibt 1863 in seiner Betrachtung aller Stilepochen über William Turner:
Seine Idee war es, das Licht selbst zu malen, unabhängig von den Gegenständen, auf die es scheint. Kein Maler hat die Impressionen einer universellen Verbindung der Dinge besser ausgedrückt als er.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an William Turner, der am 23. April 1775 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.